Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit dem Debütroman von Arif Anwar, mit dem Großen Garten von Lola Randl. Zunächst jedoch zu einer aktuellen Meldung. Wie der Surkamp Verlag heute bekannt gab, ist die Schriftstellerin Gerlind Reinshagen in der Nacht auf den 9. Juni im Alter von 93 Jahren in Berlin gestorben. Zur Literatur kam die 1926 in Königsberg geborene Reinshagen über Umwege. Sie absolvierte eine Apothekerausbildung und ein Pharmaziestudium, bevor sie als freie Schriftstellerin zunächst Kinderbücher und Hörspiele schrieb. Mit ihrem ersten Theaterstück Doppelkopf, uraufgeführt 1968 unter der Regie von Klaus Peymann, tauchte Reinshagen ein in den Alltag der Arbeitswelt. Sie galt damit als rauer und akuter als das politische Dokumentartheater ihrer Zeit und so etablierte sich Reinshagen rasch als bedeutende Dramatikerin. Zudem war sie Ende der 60er Jahre die erste Frau, die fürs Theater schrieb. Dazu sagte Gerlind Reinshagen einmal selbst:
Es gab keine Frau. Es gab keine Frau, die Theaterstücke schrieb. Es gab Marie-Lucie Fleißer, aber die kam auch erst ein bisschen später auf die Theater bei uns. Aber man kannte sie schon. Und das war dann eben eine totale Ausnahme. Wenn die Leute geahnt hätten, was wir für einen Boom haben und was für schöne Stücke wir jetzt haben, das war damals noch gar nicht zu fassen gewesen.
Auch vielbeachtete Romane schrieb Gerlind Reinshagen. 1981 erschien ihr erster Roman Rovinato oder Die Seele des Geschäfts. Und am Ende ihres Lebens wandte Reinshagen sich noch einmal einer ganz anderen Gattung zu. Ihre gesammelten Gedichte, Atem anhalten, erschienen, als sie 91 Jahre alt war. Mehr über Gerlind Reinshagen hören Sie bei meinen Kollegen von Kultur heute ab 17.35 Uhr. Und damit zu einer Frau, die eine andere Bühne bespielt als die des Theaters. Lola Randl, 1980 in Bayern geboren, arbeitete bisher als Filmemacherin. Der Große Garten heißt nun ihr erster Roman. Darin beschreibt sie, kaum fiktional kaschiert, ihr Leben in Gerswalde, einer berühmten Utopistensiedlung, die eine Stunde Fahrt von Berlin-Mitte entfernt liegt. Katharina Schumacher stellt das Buch vor.
Der Sturm heißt Xavier, kommt aus dem Norden und trifft Gerswalde, diesen komischen kleinen Kosmos in der Uckermark, in dem die Drehbuchautorin und Regisseurin Lola Randl mit ihrem Mann lebt, mit ihren beiden Kindern, ihrer Mutter und ihrem Liebhaber, mit den alteingesessenen Bewohnern wie etwa Irmi und Hermann und dem Dorfchronisten und mit vielen neuen Menschen aus der Stadt, die hier hingekommen sind, um für kurz oder lang vom Dorfleben zu kosten. Gerswalde ist berühmt. Ein Monte Verita der urban müden und sinnsuchenden Kreativstädter. Berühmt spätestens seit im vergangenen Jahr Lola Randls Film Von Bienen und Blumen Premiere hatte. Ein Porträt des Lebens in Gerswalde. Im Fokus sie selbst und ihre verwickelten Beziehungen. Dorf und Deutungen. Als Film ein spöttischer Spaß. Als Roman noch besser. Der Große Garten nimmt sich der Utopistensiedlung literarisch noch einmal an.
Meine Mutter schüttelt den Kopf über mein Vorhaben, ein Gartenbuch zu schreiben. Besser als jeder andere weiß sie, dass ich viel zu wenig Geduld für den Garten habe. Ich habe ihr gesagt, mein Analytiker hätte gesagt, dass ich das tun soll, aber ich bin unsicher, ob sie es glaubt.
Natürlich hat der Analytiker der Ich-Erzählerin nicht zu einem Buch geraten. Überhaupt ist er eine windige Gestalt, schickt ab und an Handyfotos seines Gemächts und ist eine der libidinösen Beziehungen der Ich-Erzählerin. Die ist in eine Künstlerin verliebt, hat nicht nur einen Mann, neben dem sie nachts einschläft, sondern auch jenen Liebhaber, den sie im Haus an der Kurve besucht, wenn sie die Kinder wegorganisiert bekommt.
Der Liebhaber hat mir Rhabarbermarmelade gekocht. Eigentlich macht die Irmi die beste Rhabarbermarmelade im Dorf, wobei ich glaube, dass eigentlich der Hermann die Marmelade macht und die Irmi nur die Aufkleber draufklebt. Ein Glas von der Rhabarbermarmelade des Liebhabers habe ich mit nach Hause genommen. Der Mann findet die Rhabarbermarmelade mal wieder sehr lecker. Er macht sich sein Brot, getoastet mit Butter, Frischkäse und Rhabarbermarmelade und merkt gar nicht, dass gar kein Aufkleber auf dem Glas ist.
Auch wenn die Zeiten auf Libertinage stehen, die Kommune und das postkapitalistische Bewusstsein eine gewisse sexuelle Freiheit mit sich bringen, so ganz traut sich die Erzählerin nicht, ihre Verhältnisse offen zu leben. Es will doch der Schein gewahrt werden im Dorf, das immer wach und wachsam ist.
Das Dorf weiß alles. Ihm entgeht nichts. Nichts ist gering genug, um nicht beobachtet zu werden. Das kollektive Unterbewusstsein in einem Dorf ist groß und da passt viel hinein.
Und so wird die Hintertür benutzt, um zum Liebhaber im Haus an der Kurve zu kommen. Da hat selbst jeder, der es sieht, die Möglichkeit, es zu übersehen. Nur manchmal wird es Einzelnen zu bunt, etwa der Nachbarin, wenn sie wieder auf die Kinder aufpassen soll und nicht mal eine Schachtel Merci dafür bekommt. Das Dorf und seine Dynamiken, Verheißungen und Limitierungen, literarische Näherungen des Berliner Umlands sind im Trend mit unterschiedlichen Mitteln, menschenfreundlich und fröhlich, wie in Sascha Stanisics fantastischem Buch Vor dem Fest von 2014, ikonisch geradezu in Julie C.'s Windpark-Roman Unterleuten und eben erst in dieser Saison erschienen ist Sarah Kahns Erlebnisbericht Wochenendhaus. Mit ganz unterschiedlichen Sympathiegrad sind die Protagonisten ausgerüstet. Was Lola Randls Buch so besonders macht, ist die stete Verquickung von Naturbeobachtung, Eigenbeobachtung und der Blick aufs große Ganze.
Meine Mutter hat sofort gesehen, dass der Liebhaber den Hühnern Legekorn gegeben hat und erzählt es allen beim Abendessen. Ich versuche zu erklären, dass die Hennen aus dem Geflügellaster das selbst so wollen, weil sie an das Legekorn gewöhnt sind. Später im Bett habe ich doch ein schlechtes Gewissen wegen dem Legekorn. Wegen meiner Ungeduld wird der Urwald abgeholzt und Soja angepflanzt und in Legekorn verwandelt, nur damit ich schneller ein größeres Ei bekomme. Dabei benutzen doch alle im Dorf Legekorn.
Ein Jahr wird beschrieben im Roman, beginnend beim Pastinakenfeld im Winterfrostboden, endend bei 20 weißen Kranichen vor Winterlandschaft. Dazwischen schießt der Frühlingsschnittlauch, blüht der Pfirsich, werden die Schafe geschoren und das Rosinenbrot gebacken, der Sturm überstanden und der Agapanthus umgetopft. Doch das Gartenjahr ist nicht das einzige Ordnungsprinzip des Romans. Er ist in viele kleine Abschnitte mit kurzen Überschriften eingeteilt, zu finden von A bis Z im Glossar, von Apfeltag, Maulwurf 1 bis 4, Wiese, Wolle bis Zucker. Die literarische Kamera ist jeweils auf einen Ausschnitt gerichtet. Und nicht nur dieses Gestaltungsprinzip scheint Lola Randl von ihrer Filmarbeit übernommen. Die Regisseurin des Romans weiß genau, wie sie ihre Beobachtungen einleuchtet und den Fokus auf das Skurrile im Alltag richtet. Sie nutzt kurze Sätze für langnachhallende Gedanken, nutzt Wortwiederholungen, die an Thomas Bernhard erinnern, in Fröhlich wohlgemerkt. Dieser Roman lässt immer wieder laut lachen, vor allem wenn Menschen beobachtet werden, Projektmenschen etwa, wie die zwei Japanerinnen, die ein Spezialitätencafé im Haus der Erzählerin betreiben, dort Matcha-Cake und eingelegte Pilze an die vielen Tagestouristen bringen. Oder der Kommunikationsdesigner, der wegen der Japanerinnen ins Dorf gekommen ist und nun dort ein bisschen eine Risografiedruckerei betreibt, am liebsten aber mit ultraleichtem Gepäck wandert und das auf YouTube dokumentiert. Das wiederum zieht eine Spaziergangswissenschaftlerin an.
Die Frau, die im Internet vom Design Thinking des Kommunikationsdesigners auf dem Dorf gehört hatte, hielt zwei Judas-Ohren in der Hand. Ein besonderer, etwas glitschiger Pilz, den sie am Holunderbaum gefunden hatte und seitdem stolz mit sich herumtrug. Dem Kommunikationsdesigner konnte sie damit durchaus imponieren, denn als Japan-Fan kannte er diesen Pilz sehr gut, der wegen seiner dem Quallensalat nicht unähnlichen Gnurpscheligkeit vor allem im asiatischen Raum beliebt ist. Die beiden blieben stehen und machten jeweils ein Foto von den Judas-Ohren, das sie vielleicht später posten würden, wobei sie durchaus kritisch gegenüber Facebook waren. Eigentlich hatten sie sich vorgenommen, die Sachen lieber nur noch wirklich zu erleben und nicht zu posten. Aber die Judas-Ohren waren einfach zu gut.
Wie ein Pilz wächst auch das Dorf, gedüngt vom Hörensagen und von Internetposts. Ausgerüstet allerdings auch mit Geschichte, denn die Zeiten sind mit Gewalt über den uckermärkischen Flecken gekommen. Lola Randl lässt die Historie auftreten in kurzen Kapiteln, etwa über das anthroposophische Kinderheim, das zum Jugendwerkhof wird, oder über die Tauschwirtschaft in der DDR. Oft ist es einfach ein Schlussgedanke, der eine vermeintliche Kinderbucherklärung nochmal mitnimmt ins Konsumkritische, ins Philosophische oder allzu Menschliche.
Wenn in der Natur einer will, dass ein anderer etwas für ihn tut, dann lässt sich der andere meistens mit Zucker bezahlen. Das ist so, weil Zucker nahrhaft ist und auch noch sehr gut schmeckt. Zucker ist voller Energie und die kann man dann verwenden, wie man will. Man kann sich fortbewegen, Nachkommen herstellen oder auch einfach nur weiter wachsen. Obstbäume stellen als Gegenzug für die Befruchtung Nektar bereit und Kirschen werden süß, damit Vögel sich für sie interessieren und die Kerne kilometerweit mitnehmen. Zucker ist das Geld in der Natur. Die Menschen wollen jetzt allerdings lieber auf Zucker verzichten.
Kein Spott ist das, sondern freundliche Verwunderung über die Mechanismen und Neurosen der Menschen in der Natur. Beides setzt Lulla Randl verblüffend in Beziehung. Nicht nur, wenn sie mit Ironie natürliche Prozesse und das menschlich-soziale aufeinanderlegt, sondern auch dann, wenn sie der Natur liebevoll einen Plan unterstellt.
Das Rauschen, wenn der Wind durch die Blätter und Gräser weht, ist ein anderes geworden. Die Säfte haben sich zurückgezogen oder sind verdunstet und die getrockneten Halme der Gräser mit den vollen Ähren schlagen aneinander. Wahrscheinlich ist genau das ihr Plan, denn dabei fallen die Samen ab und auf den Boden, wo sie nächstes Jahr als neue Pflanzen ihr Glück versuchen wollen. Das Rauschen wird als Ton wahrgenommen, ist aber in Wirklichkeit ein Gemisch aus unzähligen einzelnen Tönen, die dann zusammen das Rauschen ergeben. Dabei steht es jedem Blatt und jedem Halm frei, welche Art von Ton es oder er beitragen will zur großen Symphonie.
So schön hat vielleicht noch nie jemand die Weiden im Wind stehen lassen.
Katrin Schumacher über Lulla Randl, Der große Garten, erschienen bei Matthes und Seitz, Berlin, 320 Seiten, 22 Euro. Während Randls Landlust bei unserer Kritikerin auf Begeisterung stieß, werden über ein anderes Genre, über das deutsche Familienepos, oft Vorbehalte geäußert. Erzählte Zeitgeschichte sei das Geschichtsunterricht in belletristischer Verkleidung. Tatsächlich kommt ein Autor, der ein Familienepos verfasst, nicht um die historischen Umstände herum, in denen er seine Handlung ansiedelt. Aber wie mutet das bei einem Roman aus einem uns eher unvertrauten Erdteil an? In seinem Debütroman »Kreise ziehen« erzählt der junge kanadische Autor Arif Anwar eine bengalische Familiengeschichte über mehrere Generationen hinweg. Unser Kritiker Florian Felix Wey geht mit einer Grundfrage an das Buch heran.
Muss man eigentlich bestimmte Voraussetzungen mitbringen, wenn man ein Familienepos aus einem fremden Kulturkreis liest? Reicht es beispielsweise zu wissen, dass Indien mal unter den Briten litt, bis ein Mann namens Gandhi damit Schluss machte?
Ein Jahr bevor Indien in drei strikt getrennte Flügel zerbrach, überquerten seine Eltern die Grenze von der einen zukünftigen Nation in die andere, aus Indien in das, was zunächst Ostpakistan werden sollte und später dann Bangladesch. Sie waren schon in ihren besten Jahren, als sie Schah bekamen, 21 Jahre später.
Die Eltern bekamen den kleinen Jungen namens Shahriyar tatsächlich, doch nicht auf dem Wege der Geburt, sondern infolge einer Naturkatastrophe. Er ist ein Waisenkind, wie ihn im November 1970 ein gigantischer Tropensturm zu Hunderttausenden hinterließ. Die Toten gingen in die Million. Im Gefolge dieser Katastrophe, die sich in einer gespannten politischen Atmosphäre ereignete, kam es zu einem Krieg, aus dem der Staat Bangladesch hervorging. Zuvor war er eine pakistanische Provinz gewesen. Zwischen ihr und dem Mutterland Pakistan schob sich allerdings wie ein Keil der indische Staat mit einer Breite von 1800 Kilometern. Eine explosive Situation, entstanden mit der Unabhängigkeit Indiens 1947. Zeitgeschichte dies, doch wer kennt sie hierzulande? Im Roman »Kreise ziehen« von Arif Anwar kommen die politischen Verwerfungen der Region als scheinbare Privatsache daher.
Angesichts einer möglichen geopolitischen Spaltung haben Hindus, die das zukünftige Ostbengalen verlassen wollen, und Muslime, die wiederum dort hinzuziehen gedenken, Vereinbarungen zum Häusertausch getroffen, was beiden Seiten die Auswanderung erheblich erleichtert. Allerdings bedeutet der Mangel an geeigneten Partnern nicht selten, dass die eine Seite zuletzt eine wesentlich bessere Unterkunft erwirbt als die andere. Er selbst steht in Kontakt mit einem reichen Hindu, einem Grundbesitzer im Süden von Ostbengalen, der bereit ist, seinen Landsitz am Meer gegen Rahims Heim einzutauschen. Rahim müsste jetzt nur noch einen Scheck senden, um das Geschäft abzuschließen.
Der begüterte Muslim Rahim aus Kalkutta hat immerhin mit Sahira eine Frau aus Ostbengalen geheiratet, so dass ihm 1947 die Flucht aus Indien nicht nur als Haustausch gelingt, sondern auch kulturell keinen Schock auslöst. Längst hat er sich in seiner neuen Heimat etabliert, als ihm 1970 der erwähnte Tropensturm den späten Sohn Schahriar beschert. Doch der Roman greift zeitlich noch weiter aus. Er beginnt im Pazifikkrieg in Burma 1942 und endet mit zeitnahen Episoden 2004 in den USA. Das alles vor dem Hintergrund der Probleme, die der indische Subkontinent stets mit seinen vielen Völkern hatte und hat.
In mancher Hinsicht gleichen die Engländer den Mogulen, die sie einst entthronten. Sie sind der Kitt, der dieses Land der vielen Sprachen, Kulturen und Religionen zusammenhält.
Als die Briten gingen, brach Indien blutig auseinander. Hindus und Muslime wollten, sollten, mussten voneinander separiert werden. Doch Separation erhöht die Fremdheit, trennt von gemeinsamen Wurzeln und verhindert eine Identitätsbildung, die auf mehr denn auf Religionszugehörigkeit basiert. Genau dies ist das Metathema des Romans »Weite Kreise«. Denn so wie der kanadische Autor Arif Anwar selbst bengalischer Abstammung ist, steckt sein Hauptprotagonist Schahriar im luftleeren Raum zwischen Washington, wo er studiert und ein Kind gezeugt hat, und dem heimischen Bangladesch fest. Seine Identität ist so westlich wie bengalisch, zusätzlich allerdings belastet von jenem Familiengeheimnis der im Sturm verschollenen echten Eltern, das sich erst im Laufe des Romans lüftet. Während die zeitgenössische Handlung Kampf um ein Dauervisum in den USA noch realistisch daherkommt, obschon sie mit einer Kriminalstory aufgepeppt wird, lässt Anwar in den historischen Episoden allen Unwahrscheinlichkeiten freien Lauf. Da entpuppen sich 1942 in Burma japanische Soldaten als christliche Philosophiestudenten mit angedeutet kantianischem Denkhintergrund, die mit einem dortigen buddhistischen Mönch Deutsch reden können, weil der Mönch im selben Ort wie Hitler geboren ist.
Ichiro nickt. Bemerkenswert, dass zwei Männer, die aus demselben Ort stammen, solch unterschiedliche Lebenswege wählen.
Und der Mönch entgegnet lehrbuchgerecht buddhistisch:
Er wird getrieben von Angst und Verlangen. Das führt zu Zerstörung und Leid. Nach meinem Tod wird sich niemand an mich erinnern. Und genau das ist mein Ziel.
Es ist eine Art multikultureller Weltversöhnungssound, mit dem Anwar die vielen religiös motivierten Konflikte seines Erzählraumes erträglich machen will. Dabei vermeidet er tunlichst, irgendwo anzuecken, wie das ganze Buch einer universalen Bauanleitung für Familienepen zu folgen scheint. Im Finale lösen sich alle auffälligen Details unter restloser Verarbeitung aller wesentlichen Figuren in einem harmonischen Ganzen auf. Das ist fugenlos gearbeitete Belletristik. Als Kaleidoskop mit Rückblenden und Zeitsprüngen konzipiert, ließe sich freilich deren erzählerische Konventionalität sehr leicht mittels einer Schere nachweisen. Auseinandergeschnitten und chronologisch hintereinander aufgereiht, würden die exotischen Episoden noch augenfälliger wie Kreuzfahrtdekor wirken, denn als historische Reminiszenz, während die amerikanische Beziehungsgeschichte von Schahriar überdeutlich an der Blässe oft gelesener Alltagsbanalität krankte. Die dramaturgische Mehrfachfaltung verdeckt diese Schwächen, und so wie es Weltmusik gibt, die an jedem Ort als Musik funktioniert, scheint sich allmählich ein literarisches Pendant des Weltromans herauszubilden. Dank handwerklicher Professionalität liest er sich gefällig, ohne spezifische Eigenschaften zu haben. Dazu gehört auch, wie bei Kreise ziehen, weiterführende Exkurse zu vermeiden. Wissbegierige Leser greifen dann irgendwann zur elektronischen Unterstützung namens Wikipedia, denn tatsächlich vermag man in diesem Familienepos die historische Nachhilfe nicht gänzlich zu entbehren, was ex negativo beweist, dass zeitgeschichtliche Erklärungen in Romanen doch etwas Gutes haben können. Ihre Abwesenheit allein verleiht jedenfalls kein literarisches Prädikat.
Florian Felix Wey über Arif Anwar, Kreise ziehen, aus dem kanadischen Englisch übersetzt von Nina Frey und erschienen im Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, 330 Seiten, 24 Euro. Nach den Nachrichten folgen hier im Programm die Kollegen von Forschung aktuell und am Mikrofon des Büchermarkts verabschiedet sich Miriam C.